SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Rostock-Lichtenhagen 1992, das ist jetzt auf den Tag genau 30 Jahre her und doch steht einem sofort alles wieder vor Augen. Das sogenannte Sonnenblumenhaus, ein Plattenbau benannt nach dem Blumenmosaik an der Fassade. Die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern war damals dort eingerichtet. Sinti und Roma sind dort untergebracht, Vietnamesen, viele andere und werden jetzt zum Ziel unglaublicher Gewalt. 3 Tage lang attackieren bis zu 2000 Menschen die Unterkunft, unterstützt und aufgehetzt von Skinheads, Neonazis. Am 3. Tag zieht sich die überforderte Polizei zurück, überlässt 120 Vietnamesen, die noch nicht aus dem Gebäude weggebracht worden sind, ihrem Schicksal. Brandsätze fliegen, das Sonnenblumenhaus steht bald darauf in Flammen. In einem Hörspiel hat Dan Thi Nguyen, der vietnamesische Theaterregisseur und Leiter des Fluktoplasma-Festivals in Hamburg, Geschichten der vietnamesischen Vertragsarbeiter gesammelt, die damals in Rostock waren und das alles erleben mussten. Ich grüße Sie, Herr Nguyen.
Hallo, guten Morgen.
Die vietnamesischen Männer und Frauen mussten sich damals vor den Flammen im Haus auf das Dach retten. Es dürfte wohl ein Wunder sein, dass damals niemand von ihnen verletzt wurde. Was haben diese Menschen damals empfunden?
Also ich glaube, natürlich ist in der deutschen Rezeption das Wunder auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, da liegt aber auch ein bisschen ein Fehler da drin. Denn ich glaube, wir unterschätzen total, dass diese Menschen stellenweise ja auch aus dem Vietnamkrieg kommen. Und ich habe erfahren, dass einige Leute sogar Soldaten im Krieg waren. Und ich glaube, natürlich ist es alles hypothetisch, aber einige berichten, dass sie eher Angst hatten, dass sie gezwungen werden, sich nicht nur zu verteidigen, sondern dass sie die Menschen, die Jugendlichen dann auch noch umbringen müssen. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Umkehr von der Rezeption, wie wir das in Deutschland kennen. Einige Leute waren da Soldaten und kannten sich sehr gut aus in Evakuierungsplänen und haben uns die gesamte Flucht zwar sehr gut organisiert. Es war auf jeden Fall ein Wunder, dass niemand gestorben ist und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir da noch ein bisschen komplexer herangehen.
Mit anderen Worten, wenn diese Menschen nicht so besonnen gewesen wären und teilweise über diese Kriegserfahrungen verfügt hätten, dann hätte alles viel, viel schlimmer kommen können.
Also es hätte zu einer Katastrophe kommen werden.
Das Entsetzen in Deutschland war ja damals groß. Rostock-Lichtenhagen, das erinnerte an Pogrome der Nazis. Von Bürgerkrieg haben Polizeibeamte damals gesprochen. Seltsamerweise aber sprachen eben damals nur wenige über die Betroffenen selbst, die Sie ja nun in Ihrem Hörspiel zu Wort haben kommen lassen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich glaube, da ist Rostock-Lichtenhagen nicht alleine. Ich glaube, beim NSU war es genauso. Wir wissen es auch bei Mölln und bei Solingen, bei nahezu allen rassistischen Ausschreitungen, Pogromen, Brand- und Mordanschlägen, ist es irgendwie merkwürdig, dass die Betroffenen, die Opfer und die Überlebenden irgendwie von der deutschen Mehrheitsgesellschaft sehr wenig in Betracht gezogen werden als Protagonistinnen eines solchen Anschlags oder eines solchen Pogroms. Das ist, glaube ich, etwas Gesellschaftliches, was schiefläuft. Und das wissen wir seit dem NSU ja schon recht deutlich. Und bei Lichtenhagen war es einfach noch zusätzlich extrem, weil die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen damals in einer rechtlichen Grauzone waren. Sie waren im wiedervereinigten Deutschland keine VertragsarbeiterInnen mehr. Die Verträge waren ja mit einem Staat geschlossen, den es ja nicht mehr gab. Und das wiedervereinigte Deutschland hatte auf der einen Seite andere Prioritäten, als sich mit den ehemaligen VertragsarbeiterInnen auseinanderzusetzen. Und ich glaube auch, dass sie dann schlichtweg vergessen worden sind.
Ein möglicher Erklärungsansatz ist ja auch die Einschätzung, dass man den Bundesdeutschen damals zu viel zugemutet habe, ja, wie es dann hieß, dass die Gewalt also gewissermaßen verständlich gewesen sei. Das Asylrecht wurde dann ja nach 1992 auch noch massiv verschärft. Muss man nicht sagen, indirekt wurde den Opfern der Gewalt damit gewissermaßen auch noch die Schuld in die Schuhe geschoben?
Ja, absolut.
Daran haben Sie ja nun teilweise auch durch das Hörspiel, das Sie produziert haben, etwas geändert, haben ja viele Menschen von damals zu Wort kommen lassen. Und die, die das erlebt haben, die sich vor den Flammen retten mussten, für die hat das natürlich den Eindruck von Deutschland vermutlich für immer geprägt. Was denken Sie heute, 30 Jahre, wobei man sagen muss, das Hörspiel ist von 2015, aber was denken Sie nach so langer Zeit über diesen Gewaltausbruch?
Ich glaube, ein großer Teil der Überlebenden möchte vergessen. Und der 30. Jahrestag ist zu einem großen Teil auch belastend für diese Menschen. Nicht nur, weil er wieder Erinnerungen hervorruft, sondern auch, weil er auch das 30-jährige Nichtbeachten in Erinnerung ruft. Und gleichzeitig gibt es einige natürlich sehr, sehr starke Stimmen, die auf Aufarbeitung pochen. nach 30 Jahren sind sie auch ein bisschen mürbe geworden. Vielleicht dürfen wir aber auch beim 30-Jährigen nicht vergessen, dass das Pogrom von Lichtenhagen nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern wir müssen auch dieses Pogrom kontextualisieren mit einem Rassismus in der DDR, der sich ja eigentlich als antirassistischer, sozialistischer Staat sich darstellen wollte und eigentlich Rassismus immer ignoriert hat, beziehungsweise selbst gesagt hat, dass es das nicht gibt, sondern nur im kapitalistischen Westen. Das ist natürlich auch so Kontinuitäten von der DDR bis hinein in die 90er, die werden kaum besprochen. Diese Menschen beschreiben nicht nur im Pogrom Rassismus, sondern auch in der DDR.
Haben sich diese Kontinuitäten aus Ihrer Sicht heute erledigt oder sind die letztlich im Vereinigten Deutschland irgendwie aufgegangen?
Ich glaube, diese gesamte Transformationszeit von zwei geteilten deutschen Staaten, ein wiedervereinigtes Deutschland, ist kaum, insbesondere im Westen, Teil eines kollektiven Gedächtnisses. Ich glaube, bis heute ist eigentlich die Vehemenz von Rassismus in Deutschland in dieser Größenordnung, also nicht im sozialen Gedächtnis drin.
Ist Rostock-Lichtenhagen insofern heute auch immer noch so etwas, ja, wie ein Signalwort für Einwanderer, versehen mit dem Misstrauen, sieh dich vor in diesem Land, den Menschen ist am Ende nicht zu trauen?
Diese Nichtaufarbeitung führt dazu, dass viele, viele Menschen nicht nur in der ersten Generation, sondern auch in der zweiten und in der dritten Generation den Osten meiden und insbesondere die Stadt Rostock. Und diese Angst macht es uns, glaube ich, gesellschaftlich schwer und wird es noch weiter gesellschaftlich schwer machen, uns als demokratische Gesellschaft der Vielfalt und der Diversität und der Gleichberechtigung im Hals zu formen.
Das war in SWR 2 am Morgen der vietnamesische Regisseur Dan Thi Nguyen, Autor eines Hörspiels über die Gewalt gegen Asylsuchende in Rostock-Lichtenhagen 1992. Das Sonnenblumenhaus heißt dieses Hörspiel. 30 Jahre liegt das Pogrom nun zurück. Herr Nguyen, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.